Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, der Treffpunkt mit dem Dani Vorlisch. Kommen euch auch so schnell Tränen. Seid ihr auch noch am Wasserboot? Wenn wir Menschen grennen, ist das ein sehr starker Ausdruck von unseren Emotionen. Grennen wird statistisch gesehen überwiegend daheim. Habe ich hier in einer Statistik noch eher zu oben, am meisten so zwischen 6 und 10 am oben. Frage, wann habt ihr das letzte Mal grennen? Und was war der Grund gewesen? Warum hat es euch gerade so durchgekuddelt? Der DRS1-Hörer Ralf Huber erzählt uns von einem solchen Beispiel gerade anschliessend.
La lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululée sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné. Le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Elle est si frénésie, sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai.
Das ist der Treffpunkt auf DRS 1. Wir alle können die Situation, dass unsere Gefühle Überhang nehmen und uns so richtig durchhudeln, die Tränen fliessen, vor lauter Freude, aus lauter Trauer, aus Angst vielleicht auch, oder sogar, weil wir dann lachen müssen. Es gibt auch verschiedene Auslöser von Tränen. Eine Frage vorher haben wir gestellt, wann habt ihr das letzte Mal gerannt? Am Telefon der DRS 1-Hörer Ralf Huber von Uetiken. Guten Tag, Herr Huber.
Guten Patricia Vohler.
Bei euch ist das gar noch nicht lange her, dass es euch durchgehudelt hat. Was war der Grund gewesen?
Ja, das ist richtig. Am Samstag, am 26. Februar, hat mein Sohn, der Erik, an einer Volksabfahrt im Hochübig teilgenommen und hat einen Sturz gehabt bei 110 km. Gerade dort, wo der Sturz gemessen worden ist, die Geschwindigkeit hat er verkantet und ist ganz schwer gestürzt.
Und ihr habt es gesehen?
Ich habe es gesehen. Das ganze Publikum, alle Eltern, die die Kinder dort mitgemacht haben, haben dem Sturz müssen zwangsläufig zuschauen. Das war also schrecklich gewesen.
Das sind Bilder, die euch werden bleiben, Herr Huber. Was ist denn bei euch emotional passiert?
Ich war dort in einem Moment wie angewurzelt. Es hat mir dann jemand zugerufen, Gang führen, renn zu deinem Sohn. Ich bin dann führen gerannt an die Piste und dort ist er gelegen. Der erste Moment war natürlich der, geschaut, ob er da ist, ob er funktioniert, ob er rettet. Er hat gejammert, gewinselt. Es ist dann sehr alles schnell gegangen. Die Pistenrettung ist gekommen. Ein Cheftrainer ist gekommen, haben ihn angeschaut, untersucht. Er hat sich beklagt wegen starken Rückenschmerzen. Und er geht natürlich in einem Film ab. Funktioniert alles noch? Was ist mit dem Rücken los?
Und dann ist euer Sohn, der Erik, abtransportiert worden, so nehme ich jetzt mal an. Und ihr seid zurückgeblieben mit Ungewissheit, Hilflosigkeit?
Nein, es war nicht so gewesen. Es ist sehr professionell geschafft worden. Man hat dann sofort entschieden, aufgrund von der Rückenproblem, dass die Rega muss kommen. Es ist sehr schnell gegangen alles. Die Rega war also in einer Kürze da gewesen. In dem Moment hat man einfach funktioniert. Ich musste noch etwas organisieren. Der Erik hat noch eine Schwester, die hat man noch müssen organisieren, dass die noch schlafen kann. In dem Moment ist eigentlich alles voll gelaufen. In dem Moment dann eingestiegen in Heli mit dem Sohn. Ich bin mitgeflogen. Und dann ist eigentlich das passiert, was Sie heute gefragt haben, wegen diesen Tränen.
Also bis dann hat er einfach funktioniert und ja. Dann seid ihr zusammengebrochen und hat davon heulen.
Genau, das, im Flieger rein, aus dem Heli.
Ist das etwas, was bei euch jetzt sehr selten vorkommt, dass ihr müsst anfangen heulen?
Nein, also Emotionen gehen bei mir schon etwas mal hoch und dann kann es, wie Sie es auch gesagt haben, vor Freudentränen oder eben auch aus Trauer kann schon jemand mal schneller mal Tränen fließen, doch, das kann passieren. Ja.
Rückblickend auf den tragischen Moment, wo ihr im Helikopter unterwegs wart und es nach so hat, durchgehudelt, wie wichtig war es euch, dass ihr dort hat rennen konnte?
Sehr, sehr wichtig. Es ist ja auch Augenkontakt mit dem Sohn, der gewinselt hat, auch Tränen geflossen hat. Bei ihm sind sie runtergeflossen, mir sind sie runtergeflossen. Wir haben ihm die Hand gehen können, hat eiskalte Hand gehabt. Und das war einfach ein Moment gewesen. Ja, beide haben Ungewissheit gehabt, oder? Also der Sohn wie ich, was ist jetzt los mit dem Rücken? Und das ist einfach, links und rechts sind die Tränen abgekugelt, die beiden.
Ich gehe mal davon aus, dass das nicht das erste Mal war. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen etwa die Mal passiert sein.
Ja, also es ist dann eigentlich gerade weitergegangen. Sie sind dann angekommen im Kinderspital, es war ein 12-minütiger Flug. Und dann ein sehr hochprofessionelles Team vom Kinderspital hat den Bub im Notfall entgegengenommen, untersucht. Und dann kommt der Chefarzt mit dem langen weißen Kutter rein, untersucht, der Erik schreit. Und dann kommt die Ärztin zu mir und sagt, wir müssen annehmen, dass der Erik einen gebrochenen Rücken hat an zwei Stellen. Und dort ist es gerade nochmal losgegangen. Also das ist dann quasi so wie ein Schock gewesen. Und dann haben sie gesagt, es geht jetzt ins Röntgen. Und dann sitzt sie dort auf dem Stühli und wartet. Und dann fließen natürlich Tränen, was ist jetzt los? Und dann kommt der erlösende Moment, wenn der, also unter Umständen auch nicht, aber in dem Moment ist es so gewesen, man schaut einfach der Ärztin, aus dem Zimmer, aus dem Röntgenraum kommt, in die Augen, ins Gesicht und sieht eine positive Ausstrahlung. Und das ist wie eine Erleichterung gewesen.
Herr Huber, wie geht es eurem Sohn heute?
Also es hat sich dann alles herausgestellt, dass eine sehr starke muskuläre Rückenprellung ist alles professionell untersucht worden. Er ist jetzt in der Heilung in dem Sinn, es kann sehr lang gehen, das ist uns auch gesagt worden. Er kann sich jetzt noch relativ gut bewegen, aber macht jetzt Physio. Wir sind guter Zuversicht, dass der Rücken wieder ganz normal wird.
Und jetzt könnt ihr eigentlich vor lauter Erleichterung heulen?
Genau, also ich jetzt da das erzählen Ihnen, ist es so gerade kurz bevor, ja, dass die Augen leicht gefühlt werden. Ja.
Herr Huber, merci vielmals, dass ihr das mit uns geteilt habt und dass ihr da jetzt auch dazu habt können stehen, dass ihr im Moment jetzt auch gerade feuchte Augen habt. Danke euch vielmals.
Bitte gerne.
Herr Huber, und einen lieben Gruß eurem Sohn. Gute Besserung. Danke vielmals. Bei mir im Studio darf ich der Henry Gutzmann begrüßen. Er ist Psychologe und arbeitet primär als Paartherapeut mit Praxis in Winterthur. Guten Tag, Herr Gutzmann.
Guten Morgen miteinander.
Wir haben die Geschichte von Herrn Huber gehört, dass sie natürlich jetzt ganz schwierige Situationen, wo man sich nicht verwundert, dass man dann zum Heulen kommt.
Nein, der Herr Huber ist in einer eigentlichen Schocksituation gsi und ist jetzt aus psychologischer Sicht eine Art wie traumatisiert worden. Und dort sind natürlich Tränen, sind eine Möglichkeit für unsere Psyche, so eine Schocksituation zu verarbeiten. Also er hat seine Gefühle können laufen lassen. Und immer geht es in so Situationen darum, dass man die drei Fragen kann beantworten kann. Verstehbarkeit, also verstand ich überhaupt, was da passiert. Das zweite wäre Beeinflussbarkeit, was habe ich für Möglichkeiten, die Situation zu beeinflussen. Und das dritte wäre, was wäre der Sinn für mein Leben aus dieser Situation inne. Und wenn man die drei Fragen nicht beantworten kann, dann kommt es eben zu einer Traumatisierung. Und der Herr Huber hat dort gebrüllt und ich denke mir, das ist ein auch ein Geschenk gewesen, dass er das
können und dass das überlaufen
genau, ist. Genau, dass er können zulassen.
Wann habt ihr das letzte Mal gebrüllt?
Das war, wo Zara Meier ihre Goldmedaille bekommen hat. Und ich glaube, ich war da in guter Gesellschaft.
Das sind denn nicht der Einzige.
Ja, ich war selber auch überrascht, dass ich so gerührt worden bin, wo Zara Meier da auf dem Bänkli gesessen ist mit ihrer Trainerin. Und ich habe einfach geschluchzt.
Mhm. Warum rennen wir eigentlich und was löst das in unserer Psyche genau aus, wenn wir rennen? Wir suchen nach Antworten auf solche Fragen. Gerade in wenigen Augenblicken nach der Gloria Gaynor.
You're the one who tried to hurt me with goodbye.
DRS1, der Treffpunkt. Es tönt sehr dramatisch. Man bekommt gerade sofort Mitleid, wenn man hier jemanden hört brüllen. Was passiert uns Menschen eigentlich, wenn wir rennen? Das wollen wir heute Vormittag auch probieren, herauszufinden, zusammen mit dem Henry Gutmann, Psychologe, hier bei mir im Studio. Herr Gutmann, es gibt ja verschiedene Auslöser, sage ich jetzt mal, die uns zum Rennen bringen. Also, das ist sicher eben mal Freude, so wie ihr Freude hattet bei der Sarah Meyer und ihr habt müssen anfangen zu heulen. Wut, Betroffenheit, Schmerzen, Lachen. Inwiefern kann man das verschiedene Rennen auch unterscheiden?
Also, man sieht das natürlich optisch an der Mimik, an der Körpersprache und nicht zuletzt auch an der Atmung. Ob jemand aus Rührung brüllt oder weil er etwas Trauriges erlebt hat. Und am Anfang, wenn wir brüllen, ist das für unseren Körper eine Art Erregungszustand mit hohem Puls und auch Schwitzen. Aber später setzt eben der beruhigende Mechanismus ein, wir kommen in eine tiefe Entspannung rein und der positive Effekt der dauert eben länger als die Anspannung. Wegen dem haben wir auch das Gefühl, dass Brüllen uns gut tut.
Die sagen, haben wir das Gefühl, dass Brüllen uns gut tut. Ist es denn gar nicht so?
Also es ist wichtig, dass man brüllen könnte, weil Heulen ist eine Art wie ein emotionales Überlaufventil. Wenn wir Situationen haben, die uns nachgehen, und das hilft uns, emotionalen Stress abbauen. Aber es kann auch Situationen geben, wo man muss sagen, brüllen nützt nichts und es ist Zeit, dass man einmal ein Nasentuch nimmt und die Tränen abputzt und die Situationen aktiv anpackt.
Was für Momente sind das? Was sprechen Sie da an?
Ich glaube zum Beispiel auch Tränen aus Wut, wo man immer muss sagen, jetzt muss ich das loslassen. Oder es kann auch Tränen sein, auch aus Trauer, wo es Situation kann sein, wo man sagt, jetzt geht das Leben wieder weiter, ich muss es wieder anpacken. Und dann dürfen wir ja später auch wieder brüllen zum Gleichen. Aber dass man die Situation aktiv wieder angeht.
Herr Gutmann, sind Leute, die viel rennen, die eben, wie wir vorher auch schon mehrmals gesagt haben, noch am Wasser gebaut sind, automatisch auch sensiblere Menschen?
Nein, das ist nicht so. Leute, die noch am Wasser gebaut sind, sind einfach mehr in Kontakt zu ihren Emotionen. Aber auch Leute, die wenig brüllen, können sehr einfühlend sein und spüren, wie es den anderen Menschen geht. Aber sie haben eine andere Form von Verarbeitung.
Ihr habt jetzt vorher von einem Ventil geredet, wo Tränen sein können, oder? Wo können irgendwie einen Überdruck loslösen. Was lösen Tränen für Gefühlsspannungen?
Sie lösen innere Verspannungen von Sachen, die man nicht handhaben können, die uns überflutet. Und ich denke mir, hat mal jemand gesagt, Tränen sind wie der Scheibenwischer von der Seele. Also, dass es irgendwie wieder einen klaren Blick gibt auf die Situation.
Der Scheibenwischer von der Seele. Können die Tränen auch Seelenschmerz heilen? Oder sind es einfach Scheibenwischer?
Allein durch Heulen werden keine seelischen Schmerzen geheilt. Aber es kann hilfreich sein, den Tränen laufen zu lassen. Und man hat einfach gemerkt, es gibt Situationen, wo der Schock so gross ist, dass die Leute gar nicht heulen können. Aber erst im Nachhinein, wenn sie sich die ganze Situation, wo sie drin waren, nochmal überlegen und dann kommen die Tränen und das hilft dann der Verarbeitung.
Was für Unterschiede gibt es im Zusammenhang mit dem Rennen zwischen Männern und Frauen?
Den Frauen ist es kulturell mehr erlaubt, ihre Gefühle zu zeigen. Wegen dem können sie in der Öffentlichkeit akzeptierter heulen. Männer zeigen auch ihre Gefühle, zum Beispiel in einem romantischen Film. Aber keine Frau möchte mit einem Mann in einem romantischen Film, der 2 Stunden lang neben ihr schluchzt.
Ja, auf der anderen Seite muss ich euch jetzt gerade schnell sagen, Herr Gutmann, wir kommen hier laufend ja Mails jeweils Ihnen über auf studio@drs1.ch und da schreiben lauter Männer, die am Heulen sind. Zum Beispiel hier der Jonas van der Mühlen, er hat eine Lehrabschlussprüfung bestanden, hat den Brief bekommen mit den Resultaten. Er hat selber aufgrund von einer Krankheit, die er hat, nicht daran glaubt, dass er das schafft. Und als er dann die Auszeichnung in den Händen hatte, hat es ihn dann ergriffen, dass er nur noch können heulen konnte. Und er schreibt hier, er hätte schon fast gern solche Momente, wo er so heulen konnte, aus lauter Freude natürlich, oder? Das ist das eine, das ein Mann hat eingeschickt per Mail. Und dann hat der Walter Brunner uns noch geschrieben. Er ist jeweils so noch am Brüllen, wenn er einen Werbespot sieht. Ich könnte den auch, wenn er da jetzt den beschreibt. Das ist so ein Bärli, das wahrscheinlich in der Ferien ist. Und er will ihr den Verlobungsring geben. Dann geht der Ring ins Wasser. Und der bricht das irgendwie zusammen. Das Unglück hat halt jetzt die zwei getroffen. Und irgendwann, viele Wochen später, daheim, wo der Mann ist, kann einen Fisch einkaufen dort im Supermarkt. Sie sind zusammen am Tisch. Am Essen, den Fisch essen, und nachher hat die Frau wieder den Ring, den sie drauf beißt, und das ist der Ring, der dann verloren gegangen ist. Und der Walter Brunner schreibt uns, das sei so ein Moment, wo er wirklich einfach Tränen überkommt in den Augen, und er fragt, warum ich?
Also,
in einem Werbespot, oder?
Also ich bin jetzt gerade ein bisschen böse, vielleicht heult er, weil es die gleiche Frau war und nicht eine andere. Ich denke mir, dass so ein Film an dem Werbespot bei ihm viele Emotionen auslöst, wo vielleicht ein Anker ist für etwas, was er selber einmal erlebt hat. Mhm. Und dann sieht er das in dem Film und spürt dann da, was in ihm, was er würde machen, wenn ihm der Ring würde ins Wasser fallen und die Freude, die er dann hat, wenn der Ring wieder vorkommt.
Aber gerade so Werbespots oder auch Filme sind natürlich genauso ja aufgebaut, ja. Oder? Mit der ganzen Dramatik, mit der Musik, die dazugehört, ja. Das geht dann nachher einfach bei jemandem, der empfindlich ist dafür, voll ins Herz.
Ja, beim ersten Mal, wenn er aber den Werbespot 7-mal hintereinander sieht, dann wird beim 7. Mal, hat das schon einen anderen Bezug dazu und würde vielleicht können schmunzeln, lachen oder irgendwie wegklicken.
Habt ihr euch, meine Damen und Herren, auch schon mal gefragt, woher eigentlich die Tränen kommen? Antwort in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf deren Seis. I would give it.
once again.
Penny Lover, der Lionel Richie an diesem Mittwochvormittag hier bei uns auf der RSS. Tränen sind zwar vielen Leuten Dorn im Auge. Man hat Hemmungen, wenn einem das Augenwasser kommt. Trotzdem ist das Augenwasser für unsere Augen sehr wichtig. Wie wichtig, erfahren wir jetzt vom Oberarzt der Augenklinik am Inselspital Bern. Guten Morgen, Dr. Christian Kirsch.
Ja, guten Morgen.
Könnt ihr uns das kurz erklären, wo eigentlich die Tränen genau herkommen?
Genau, die Tränen, die kommen von der Tränendrüse her, das ist eine Drüse, die oberhalb des Auges liegt und die produziert dann fortlaufend Tränen und die sind dann sehr wichtig für die Qualität des Sehens, also für das Scharfsehen.
Gibt es denn Momente bei dieser Tränendrüse, wo der Tränentank auch mal leer ist, wenn man jetzt lang gekühlt hat?
Ja, das kann durchaus der Fall sein. Es gibt sehr viele Erkrankungen, die eben eine Tränendefizienz oder einen Mangel an Tränen hervorrufen. Und da kann man dann unterscheiden zwischen einem Mangel an Tränen an sich oder auch ein Verdunstungsproblem.
Mhm, aber jetzt vor lauter Brüllen kann der Tank nicht leer sein?
Vor lauter Weinen, meinst
du? Ja.
Das eigentlich nicht. Also es gibt diesen Moment nicht, dass die Tränendrüse so erschöpft ist, dass keine Tränen mehr da sind. Das kann man nicht sagen.
Christian Kirmi hat ja das Gefühl, dass sie jetzt ein pures Salzwasser, das hier rauskommt. Ist es mehr als das?
Ja, eigentlich schon. Also der Tränenfilm, das ist eine sehr komplexe Komposition. Wenn man das ein wenig erklärt, es gibt da verschiedene Phasen im Tränenfilm. Zuerst kann man eine Fettschicht nennen, die ganz außen liegt und die sorgt dann, dass keine Verdunstung stattfindet. Dann ist die eben erwähnte wässrige Phase und da ist auch eine schmierende Schicht vorhanden. Zusätzlich kann man noch sagen, dass der Tränenfilm Substanzen enthält, die Krankheitserreger abtöten und auch Nährstoffe für die Augenoberfläche bereithält. Also es ist ein sehr komplexes Gebilde eigentlich.
Das ist fein, ein bisschen Cocktail und alles andere als einfach nur pures Salzwasser. Was für einen Zweck hätte das genau aus medizinischer Sicht? Ihr habt den schmierenden Effekt schon angedeutet.
Genau, also wie gesagt, so der Tränenfilm oder die flüssige Phase, die ist sehr wichtig, um scharf zu sehen. Wenn der Tränenfilm irgendwie in eine Unbalance kommt, dann berichten die Patienten sehr häufig, dass das wird und das kann schon sehr beeinträchtigend sein. Mhm. Und wie gesagt, dann diese weiteren Substanzen sind sehr wichtig, um Infektionen zu verhindern im Auge.
Also haben reinigende und antibakterielle Wirkung,
genau,
in dem Fall.
Genau.
Jetzt, hat sie offenbar Leute, die keine Tränenproduktion mehr haben oder eine knappe Tränenproduktion mehr? Was hat das für Folgen?
Das hat eigentlich ziemlich dramatische Folgen. So die Augenoberfläche, die kann so weit austrocknen, dass das Auge dann, dass die Hornhaut trüb wird und dann kaputt geht eigentlich.
Mhm. Also jetzt wissen wir, von wo die Tränen herkommen und dass die alle, die Tränen, die wir hier verbrüllen, mehr sind als pures Salzwasser. Gibt es eigentlich in der Zusammensetzung von einer Träne andere Substanzen, wenn es emotional ist oder wenn es einfach das Augenwasser ist?
Das kann man eigentlich auch sagen. Also zum Beispiel, wenn es emotional ist, dann kennen wir das ja alle, dass eine sehr überschießende Tränenproduktion da ist. Das kennt man beim Zwiebelschälen zum Beispiel. Das kennt man, wenn man einen Fremdkörper ins Auge bekommen hat. Da versucht der Körper dann eben so schnell wie möglich, das wegzuwaschen. Und da hat dann natürlich der Tränenfilm eine ganz andere Elektrolytkomposition und die ganze Komposition ist verändert und verdünnt.
Vielen Dank, Christian Kier, für die Informationen über unsere Tränen. Oberarzt an der Augenklinik vom Inselspital Bern, einen schönen Tag. Merci vielmals.
Ja, merci vielmals.
Jetzt wenden wir uns wieder denen Tränen zu, die uns in die Augen schiessen, wenn uns irgendwie ein ganz starker emotionaler Moment überkommt. Ausdruck, wo Schauspieler auf Kommando müssen können spielen. Wie geht das, fragt man sich. Grennen auf Kommando. Wir fragen nachher, gerade anschliessend.
Forse vicino.
passerà, è malattia, come è venuta puoi mandarla via, scompaiono le feriti di un bel ricordo adolescente qui, si ingoia un po' di amaro e dolce come serate di provincia. Qualcosa ha qualcuno, ha un profumo, devo pensare e forse andare. Un amare cos'è? È ascoltare in silenzio la luna, è perdere te e soffrire senza fare rumore. Passerò sull'albero che aspetta un colpo per buttarsi giù verso la terra e il suo profumo che troppe volte sa di guerra e fumo, e intanto va e intanto cresce l'illuso, niente mai finisce. Qualcosa è, qualcuno si avvicina col suo veleno, un nuovo antico, chiede poco, sembra un gioco, non so che fare, forse andare, forse un amare cos'è? Fare rumore, amare sei tu, rallentato risveglio di un fiore, amare di più, è una dolce follia, è anche un po' colpa mia, che t'amo di più.
Wir beschäftigen uns heute Morgen mit unseren Tränen im Treffpunkt hier auf DRS 1. Auf Kommando müssen rennen. Das ist etwas, das ja eigentlich nicht geht, oder? Außer mir ist Schauspielerin oder Schauspieler. Am Telefon habe ich jetzt eine mehrfach ausgezeichnete Schweizer Schauspielerin. Guten Morgen, Mona Petri.
Guten Morgen.
Wann hat das letzte Mal auf einer Bühne oder in einer Filmszene müssen rennen?
Ich habe tatsächlich im letzten Film, den ich überhaupt gedreht habe, Escape from Tibet heisst er, oder wird er heissen, ist noch nicht ins Kino gekommen. Mhm. Ja, dort habe ich gebrüllt.
Und aus Freude oder aus Leid?
Nein, aus Leid über einen vermeintlichen Tod. Also stellt sich dann später heraus, dass der gar nicht stimmt, aber in dem Moment, wo ich das meine.
Mona Petri, wie lernt man das? Auf Kommando einfach so die Gefühle überzukommen und nachher tatsächlich können zu rennen?
Also ich glaube, es ist wie mit allem, was man spielt, eigentlich etwas, was man wie weiterlehrt. Also wir kennen das alles von den Kindern, die spielen, oder wenn sie irgendwie genug hässig sind oder wenn sie etwas wollen, steigern die sich rein und brüllen. Also hopp, das kennen alle und irgendwie geht es darum, das wie wieder zu entdecken, einfach etwas, eine Situation als so real zu empfinden, dass man sich auf die Art wieder reinsteigert.
Aber wenn ihr euch jetzt die Filmszenen noch einmal so ein bisschen vor Augen führt, wie ist denn das gewesen? Muss man da vielleicht mal eine halbe Stunde warten, bis man das Gefühl kann entwickeln kann, oder vielleicht sogar noch länger warten, bis es dann kommt und nachher kann man nachher drehen, oder ist das jetzt doch gerade ein bisschen sehr laienhaft?
Film, ja, so viel Zeit hat man meistens nicht, also das muss dann so dann gehen. Also rein für die Tränen, das ist ja das, wo meistens spannend ist, kann man sich wirklich helfen lassen. Also normalerweise ist bei der Maskenbildnerin deponiert so eine kleine, wie so ein Mentholkanönchen, und dann kann sie einem so also Mentholdämpf in die Augen blasen und die brennen und von dem kommt man Tränen über. Also das ist wie nicht so die Frage. Beim Rest, also Brüllen besteht ja auch rein physisch, jetzt nicht nur aus den Tränen, beim Rest kann einem in dem Sinne niemand helfen. Das muss man halt machen. Also das, was weiß ich, was es alles gibt. Also das flache Schnaufen in der Brust, wo fast so ein Hecheln ist, oder so ein bisschen die Krämpfe, die Grimasse, die es gibt im Gesicht. Also auch je nach Art vom Brüllen. Es gibt ja ganz grosses, verzweifelt lautes Brüllen oder halt so ein inner Still, wo man dann halt nur mit Tränchen hat. Aber also rein für Tränchen können einem die Maskenbildner immer helfen, wenn man das will. Oder vor allem im Film ist es ja dann auch so, dass man es im Zweifelsfall muss irgendwie 20 Mal machen, vor allem eine Seite, gross, weit, nöch. Und auch wenn man emotional genug aufgeladen ist, dass man vielleicht am Anfang brüllt, ist irgendwann auch der Tank wie leer.
Also, wir haben das richtig verstanden, Mona Peti, die tun euch Menthol in die Augen sprayen.
Genau, also blasen.
Blasen,
einen Mentholdampf.
Ja, und dann also, läuft das natürlich,
genau,
oder? Das
also
ist könnte da Zwiebeln schneiden.
Ja, das hat man früher auch gemacht. Also jetzt, wenn man das daheim nachvollziehen will, es gibt doch die Wichs, die Nasenstift,
ja,
wenn man
ja
Schnuppen hat. Also das kann man sich mal so ein bisschen unter die Augen heben. So ein Effekt ist das.
Aber jetzt ganz abgesehen jetzt von den Tränen, die man als Effekt von der Maskenbildnerin also kann überkommen, das Gefühl überzukommen, ist das jetzt etwas, was man in einer Ausbildung immer wieder intensiv lernt?
Also vielleicht jetzt nicht so speziell quasi in dem Sinne Brühltraining kenne ich jetzt nicht, aber es geht natürlich in der ganzen Ausbildung darum, sich so tief in Situationen hineinzubegeben, dass sie einem so real sind, dass das Gefühl quasi real kommt. Also in jedem Bereich. Und dann macht man ganz verschiedene Wege. Also einerseits man kennt sich selber, beobachtet sich selber, wie ist man dann überhaupt im realen Leben, wenn einem zum Beispiel eben jetzt mit dem Brüllen etwas Schlimmes passiert. Also man kennt es ja von anderen Leuten, ist auch schon dabei gewesen, wenn Leute irgendwie zusammengebrochen sind. Und so setzt man das, glaube ich, so ein bisschen zusammen. Ja.
Und jetzt kommt das wahrscheinlich auch noch ein bisschen darauf an, mit wem man es dort zusammen spielen, oder? Ob das wirklich auch miteinander geht und dann ist es vielleicht auch einfacher oder schwieriger?
Ja, das ist echt das Wichtigste vor allem. Also mit einem guten Partner, mit einer guten Partnerin ist natürlich alles fünfmal so einfach.
Gut, vielen Dank für den Einblick in die Gefühlshaushaltung von einer Schauspielerin, wenn es ums Grennen geht. Mona Petri, vielen Dank und schönen
ich
Tag.
Danke.
Tschüss, merci vielmals. Die schönsten Tränen. Die schönsten Tränen sind natürlich Freudentränen, da sind wir uns einig, oder? Wie herzzerreissend ist es doch zum Beispiel an Hochzeiten, wo beim Ja-Sagen alle nur noch das Nasentüchli führen und müssen heulen. Oder denken wir an unseren Roger Federer, der schon manchmal bei einer Siegesrede kaum hätte können reden, weil es ihn emotional so stark durchgekuddelt hat. Frage an euch. Was für solche Momente könnt ihr, meine Damen und Herren? Momente, wo ihr aus lauter Freude heulen müsst. Lasst uns doch das wissen und läutet uns jetzt an, 0848 440 222. Unsere Telefonnummer. So Momente, wie auch der Henry Gutmann, der unser Psychologe im Studio erzählt hat vorher, wo er hat müssen heulen. Also Sportveranstaltungen sind nämlich wirklich auch so Sachen, wo man schnell mal von heulen, wenn jemand gewonnen hat, oder, Herr Gutmann?
Ja, und Insbesondere, wenn dann die Schweizer Nationalhymne gespielt wird.
Oh ja.
Und der Simon Amann wieder mal am weitesten gesprungen ist. Das berührt einem einfach, wenn man so mitbekommt, was da so viel Arbeit und Ausdauer dran ist.
Was für Momente, meine Damen und Herren, haben bei euch Freude, Tränen ausgelöst? Läutet uns an und erzählt von diesem emotionalen Moment. 0848 440 222. Unsere Telefonnummer. DRS1, der Treffpunkt mit dem Dani Forler. DRS1, Hörerinnen und Hörer, sie emotional. Es gibt ja so viele Momente, die so schön sind, dass sie einem zu Tränen rühren. Solche Momente greifen wir auf, gerade als nächstes. DRS1, der Treffpunkt heute Vormittag über Tränen. Es gibt Momente im Leben, die sind ja so schön, die berühren einem so fest, dass man die Tränen nicht mehr zurückheben kann. Was für Momente könnt ihr, die euch die Emotionen vor lauter Freude einfach überwältigt haben? Am Telefon jetzt der Andreas Wirth. Guten Tag, Herr Wirth.
Guten Tag, Forler.
Was habt ihr da für einen Moment, wo es euch gerade in die Augen schießt mit den Tränen?
Ja, also eben, bei mir ist es dann fast schon Wehmutstränen, wenn ich jetzt alt bin im Sommer und dann kommt der Herbst und dann nimmt man die Glocke und die Reichel vom Vorverhütten, wo an der Stange hängen, den ganzen Sommer, nimmt man die auch. Und dann merke ich, jetzt ist der Sommer vorbei. Es geht nicht sein, und alles ist karg. Und dann kommt der Winter, aber im Frühling, sind eigentlich fast wieder Freudentränen, wenn, wenn ich weiss, jetzt geht es wieder ab.
Dann drückt es jetzt langsam wieder, hä?
Ja, ja.
Sehr schön. Aber ich meine, wenn ihr die Tränen habt, wenn ihr den Abzug macht mit den Glocken und allem, dann schaut ihr ja auf eine schöne Zeit zurück,
das oder? Das ist ja so, ja. Eben, ja. Ich denke, es ist eben fast beides, oder?
Eben, Freude. Ja. Ja, gut, Freude und Leid gehören manchmal noch zusammen, oder?
Ja,
das ist ja so. Danke für euch das Telefon, Andreas Wirtz. Und einen ganz schönen Sommer jetzt schon,
ja,
auf der Alp.
Danke vielmals.
Alles Gute. Euch auch, Ade. Der Psychologe hier bei uns im Studio, der Henry Gutmann, Herr Gutmann, also das, die Wehmut und die Freude, das gleichzeitig, das geht schon auf, oder? Das passt zusammen.
Ja, das ist, in der Gefühlswelt ist das praktisch wie am gleichen Ort parkiert. Und ich habe das sehr schön gefunden und auch, hat mich auch sehr berührt. Ich habe mir dann das inneres Bild gemacht von dem Herr Wirt, der da mit den Kühen den Berg da abgeht und das Bimmeln von diesen Glocken. Also das hat etwas, wo man gut nachvollziehen kann, dass einem das da Gefühl auslöst.
Das ist ja auch etwas, was dir jetzt ansprechen. Du erzählst jemand von einem emotionalen Moment und automatisch, je nachdem, ob man gerade sensibel ist oder in dieser Stimmung, schießt es einem auch gerade Tränen in die Augen. Also Tränen, Grennen ist ansteckend.
Ja, das ist so, dass Tränen haben ja auch quasi lösen ja auch Trost aus und ein Mitschwingen mit dem Gefühl vom anderen. Und Leute, die vielleicht das einfacher können, das Mitschwingen, die berührt, die werden dann von dem berührt.
DRS1-Hörerin Sandra Weingart habe ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Weingart.
Guten Morgen.
Was habt ihr uns für einen Moment zu erzählen, der es euch durchhudelt und wo ihr vor lauter Freude Tränen in den Augen hattet?
Ich habe ein Päckchen bekommen, nach der Geburt der zweiten Tochter. Mhm. Das ist ja noch nicht speziell. Und dann habe ich die Adresse angeschaut, um zu schauen, wer es ist. Und dann sind mir die Tränen gekommen.
Warum?
Weil es ist, also den Namen habe ich nicht gekannt, aber ich wusste, es ist meine... Es ist eine gute Freundin von mir, die ich schon ewig nicht mehr vorher gehört habe, also gesehen.
Ja, was den Namen hat er nicht gekannt?
Und dann habe ich wirklich, ich musste so briegen. Also, meine Tochter hat die Welt nicht mehr verstanden. Also, ich musste erklären, dass man aus Freude kann, aus dieser Weg rennen kann. Ja.
Wie hat er das der Tochter erklärt?
Ja, das ist eben die Annik, die ich schon ewig nicht mehr gesehen und gehört. Ja, dass sich jetzt die bei mir meldet, dass ich mich so freue. Also, ich hatte das Päckchen noch nicht aufgehört. Also, ich habe nicht gewusst, was sie geschrieben oder was sie mir geschickt hat. Einfach...
So nur der Absender hat gelernt.
Ich habe mich ja. Mm-hmm. Sie, also, das ist wirklich die psychologische Seite. Wir sind, ich habe es so ein bisschen wie verloren. Also, wir haben es so ein bisschen auseinandergelebt. Und ich habe das Gefühl, sie merkt das gar nicht. Und mir hat es dann auch weh. Mm-hmm. Und dann, nach 10 Jahren, schickt sie mir einfach das Päckchen.
Ja, manchmal braucht es einfach so eine gewisse Zeit, wo irgendwie Gras über etwas wächst, damit wieder Neues entstehen kann.
Ja, scheint, ja.
Schön. Und hat es jetzt eine weitere Begegnung gegeben? Oder ist das jetzt das Päckchen?
Wir sind uns ein bisschen am Schreiben und wir haben vor, uns zu treffen. Ja.
Sehr schön. Merci vielmals für euch ein Telefon. Sandra Weingart, alles Gute, euch auch, ade. Und zum Schluss habe ich jetzt noch am Telefon Rosmarie Hölz. Guten Tag, Frau Hölz.
Guten Tag, Herr Vorler.
Hätte ich gerade Freudentränen, oder wie?
Ja, Freudentränen. Entschuldigung.
Im Haus?
Ja, im Haus.
Gerade im Haus?
Ja.
Das gibt es manchmal schon vor lauter Freudentränen.
Ja, genau.
Können Nein. wir auch.
Nein, ich habe schon jedes Mal beim neuen Grosskind können wir Tränen.
Ja gut, das begreife ich. Das begreife ich jetzt auch so.
Also, ich muss vorausschicken, ich habe ziemlich nah am Wasser gebaut. Mhm. Und darum, also klar, es ist eine emotionale, grosse Freude, wenn wieder ein gesundes Enkelkind auf die Welt kommt. Und ich habe schon 5 und jetzt demnächst kommt die 6. Wir freuen uns sehr.
Und es drückt schon langsam in den Augen bei euch. Tränen kommen.
Es geht noch im Moment. Ja.
Schön. Ja. Also die Freudentränen von der DRS1-Hörerin Rosmarie Hölz, wenn natürlich ein Grosskind auf die Welt kommt. Ich wünsche jetzt schon viel gefreut.
Ja, danke vielmals.
Danke euch fürs Telefon.
Schönen Tag.
Euch auch. Ade. Freudentränen, das ist das eine. Andere Tränen sind natürlich auch aus Trauer. Ich habe, Herr Gutmann, gesagt, ihr arbeitet ja auch als Paartherapeutin. Geh mal davon aus bei euch. Wird viel gerannt.
Ja, Papiernastücher gehören zur Grundausrüstung von einem Paartherapeut. Und natürlich kommt es viel vor, dass in einer Paarsitzung gebrüllt wird. Das liegt in der Natur von der Thematik, weil all die Verletzungen und vor allem auch Kränkungen zur Sprache kommen, wo wieder alte Trauer auslöst. Aber in einer Paartherapiesitzung wird auch häufig gelacht. Und das ist ja auch eine Form von Loslassen.
Vergisst man, dass das eigentlich sehr nachbenannt ist, das Lachen und Grennen. Oder?
Absolut, ja.
Nur ist das Grennen immer ein bisschen schwieriger gesellschaftlich, weil es anders angeschaut als das Lachen.
Ja, das ist klar, weil Brüllen ist eigentlich ein ganz intimer Prozess, den die Leute eigentlich für sich machen oder nur in der Nähe mit jemandem, der ihnen vertraut ist.
Henry Gutmann, wie geht es euch das, wenn bei euch in der Praxis so viel geheult wird, wenn ein Bärli da ist und die heulen jetzt, wie geht ihr mit dem um? Könnt ihr das immer nüchtern betrachten, weil ihr ja eigentlich jetzt der Profi seid als Psychologe, oder wie geht euch das?
Also es kommt immer wieder vor, dass auch ich stark berührt bin, wenn zum Beispiel ein Paar nach einem heftigen Streit sich in der Stunde versöhnt und sich umarmt. Und wenn bei diesen Tränen dann kommen, dann kann es auch sein, dass bei mir Tränen rauskommen. Oder jemand erzählt eine Lebensgeschichte mit ganz viel traurigen Erlebnissen. Das geht auch an mir nicht ganz spurlos vorbei. Mit dem nehme ich Anteil, ohne meine Professionalität zu verlieren.
Also Tränen, mit anderen Worten, sind ja auch eine Kommunikationsform. Ich zeige jemandem etwas.
Genau, ich zeige, ich schwinge mit dir mit. Ich bin tröstend, ich bin da für dich.
Tränen auf der anderen Seite können auch, würde ich jetzt mal behaupten, vorsichtig behaupten, Mittel zum Zweck sein. Also jemand fängt an zu heulen, um den anderen weich zu machen oder etwas zu erreichen. Das Phänomen möchte ich noch etwas genauer anschauen, in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Al morir, bendito Dios. alma mía, la gloria eres tú. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Das ist ja richtige Frühlingsmusik. Lemon Tree, Fool's Garden, hier bei uns auf DRS1 im Treffpunkt. Was gibt es für einen stärkeren emotionalen Ausdruck in unserem menschlichen Zusammenleben wie das Vergießen von Tränen? Tränen können die verschiedensten Auslöser, aber auch die verschiedensten Bedeutungen haben. Ich habe hier gerade ein Mail bekommen vom Rolf Spöri und er meint, Tränen können auch als Waffe eingesetzt werden. Oft hört man, schreibt er, eine Person drücke auf die Tränendrüsen. Also, da wären wir eigentlich beim Punkt. Wir kommen jetzt hier spontan vielleicht auch Kinder in Sinn, die viel anfangen heulen, weil sie irgendetwas wollen erreichen, ein Ziel wollen erreichen, etwas überkommen. Henry Gutmann, Psychologe hier bei mir im Studio, wie sehr setzen Kinder Tränen tatsächlich als Mittel zum Zweck ein?
Bei Babys, bei Neugeborenen, ist es schlichtweg einfach der einzige Weg, sich bemerkbar zu machen, dass sie im Moment ein Gefühl haben, das ihnen nicht wohl ist. Aber bei älteren Kindern kann man ganz klar sagen, das liegt natürlich an den Eltern, ob sie die Strategie vom gezielten Brüllen bei Ihnen zum gewünschten Erfolg führt.
Also wenn es dem einmal zum Erfolg geführt hat, wird das vielleicht auch unbewusst einfach abgespeichert und wird wieder vorgenommen beim nächsten Mal, oder?
Ja, das ist ganz klar. Wenn der Dreikäsehoch natürlich merkt, dass er mit dem seinen Papa kann um den Finger wickeln, dann setzen die Eltern natürlich ein falsches Signal.
Also da muss man aufpassen, oder? Dass nicht solche Muster sich einspielen.
Ja, das ist ganz klar.
In Beziehungskonflikten bricht am Schluss, zumindest im Film auch, meistens die Frau dann in Tränen aus. Ich weiss nicht, ob das einfach nur ein Klischee ist. Wie seht ihr das? Ihr als Paartherapeut habt doch schon sicher dieses und jenes gehört.
Ja, also Frauen sind näher mit ihren Gefühlen im Kontakt und wegen dem kommt es tatsächlich häufiger vor, dass sie, wenn ein Konflikt heftig verläuft, ihre Tränen da lauflässt. Es kann aber auch sein, dass sie aus Wut heulen oder aus Enttäuschung oder sogar, weil sie sich gerade versöhnt haben.
Und was für Macht haben Tränen zwischen Frau und Mann?
Das ist eben unterschiedlich. Genau die Tränen am Schluss von einem Konflikt lösen dann bei den Männern in einer Sekunde Schuldgefühl aus. Auch wenn sie vorher völlig sicher sind, dass sie völlig im Recht sind, merken sie, ich habe Schuldgefühl. Und früher hat es geheissen, wer schreit, ist im Unrecht. Und die Männer nehmen das so vor, wer heult, ist im Recht.
Also das ist bei den Männern so, bei den Frauen nicht. Also wenn jetzt der Mann davon heulen, haben die Frauen, verstehe ich das richtig oder spüre ich das richtig, daraus weniger jetzt ein schlechtes Gewissen?
Ja, das ist meine Erfahrung, dass wenn die Männer nach einem Streit brüllen, bekommen die Frauen überhaupt kein Schuldgefühl über, sondern grenzen sich da professionell ab und sagen, schön, dass du brüllst, ich hoffe, es tut dir gut.
Wir haben weitere spannend, oder? Also, dass da einfach die Unterschiede bestehen und der Mann wahrscheinlich auch durch seinen, ich weiß auch nicht, Beschützerinstinkt. Natürlich, wenn etwas nicht ganz im Butter ist, das Gefühl hat, er hat etwas Letztes gemacht, oder? Das ist da.
Genau. Also, bei den Männern, die von sich das Gefühl haben, sie seien ein starker Geschlecht, werden da Beschützerinstinkt wachgerufen und die Frauen sehen das da aus ganz anderen Perspektiven.
Zu etwas ganz anderem, ein Mail, das wir hier überkommen von der Marlene Eichenberger. Sie hat es zum letzten Mal durchgekuddelt, schreibt sie wortwörtlich, wo sie im Fernsehen jetzt hier die Tage die Berichte gesehen über die Katastrophen in Japan. Im Speziellen, wo sie einen älteren Mann hat gesehen, der einen Helm hatte und wo er mit Schluchzen erklärt hat, dass er seine Frau, seinen Sohn und weitere Familienangehörige verloren habe. Das sei ihr eben fest unter die Haut und das habe sie einfach nur noch heulen. Das können wir auch im Moment. Das ist eine sehr schwierige Zeit, die einem dann auch nachgeht. Oder?
Ja, das ist mir auch so gegangen. Ich habe das Bild auch in Erinnerung. Und natürlich tun wir einerseits mitfühlen mit dem Mensch, der so weit weg ist und so etwas Tragisches erlebt. Andererseits fragen wir uns dann, wie würden wir in dieser Situation uns verhalten? Und das löst in uns eine Überflutung aus von den Gefühlen. Und wir werden traurig. Und mit dem probieren wir die Situation auf irgendeine Art zu verarbeiten.
Was meinen Sie, ist denn primär das, dass wir uns in solchen Situationen fragen, wie ich mich würde verhalten oder wie es wäre, wenn ich alles würde verlieren?
Ja, es kann beides sein. Die Bilder, die gehen ja in dieser Tragik gehen so tief, weil wir uns selber noch halt hilflos erleben, dass wir auch nicht dem Menschen helfen können. Sag mal, wenn wir dort wären, würden wir vielleicht in den Arm nehmen. Und so stehen wir einfach an unserem Fernsehschirm und sehen, wie er da still vor sich einleidet und probieren, durch das auf unsere Art Anteil zu nehmen.
Aufgrund von der Rückmeldungen, die wir bekommen, stellen wir zwei verschiedene Fronten fest. Leute, die eigentlich von sich das Gefühl haben, dass sie zu fest am Wasser gebaut sind und wegen jedem kleinen Ding gerade müssen anfangen heulen. Aber auch Leute, die das Gefühl haben, ich will eigentlich können rennen und kann nicht.
Ja. Den Leuten, die zu fest am Wasser gebaut sind, dort kann ich sagen, also das Heulen ist eine Art ein Drei-Phasen-Modell und dass man dort schaut, dass man in der ersten Phase sich, wenn man nicht heulen will, eine Art wie ganz bewusst einen Schutzfilm aufbaut. Eine Schutzschicht vor sich an, wo man sagt, ich lasse nicht alles so fest an mich herankommen.
Das kann man einfach so sagen?
Das kann man ganz gut üben. Eine andere Möglichkeit ist, die Situation aus einer Distanz zu beobachten. Also, dass man sich ein bisschen wie innerlich daneben stellt. Und man stellt sich vor, die Situation, die gerade jetzt mit einem ist, sieht man auf einem Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und dann bekommt man innerlich Distanz zu den Emotionen über.
Und auf der anderen Seite, das müssen wir auch noch schnell erklären, Leute, die das Gefühl haben, ich möchte rennen und kann nicht.
Dort würde ich den Leuten empfehlen, dass sie mal auf YouTube einmal eingeben, Trauer oder Weinen oder du hast mich verlassen und einfach mal schauen, was passiert, wenn wir da mehrere so Trailers dort runterladen. Und ich habe das probiert in Vorbereitung zu dieser Sendung, das hat sehr gut funktioniert.
Also einfach so all die dramatischen Szenen, wo dann nachher so emotional sind, dass man wahrscheinlich dann schon irgendwann heulen kann.
Ja, es ist einfach vielleicht nicht gerade etwas, was einem selber gerade passiert, aber man kann denn das noch übertragen auf sich?
Wir leben in einer Welt, wo man über gewisse Gefühle und Neigungen eigentlich sehr offen redet. In diesem Zusammenhang macht man sich auch fragen, wie sehr gehen eigentlich Jugendliche heutzutage damit um, mit den Tränen um? Anders als frühere Generationen. Dieser Frage gehen wir nachher. Mit dieser Frage konfrontieren wir Lehrer gerade in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf dem Eis.
seit Nacht hocke schon hier. Geniessen die Ruhe und stellen fest, dass der Weide gleich mal leer ist und das Papier noch nicht voll. Malen mir die Möglichkeiten aus und weiss echt nicht, wie es wär, ein paar Stunden können sein, ohne Gedanken an dich. Oh. Ja, wer hat's gedacht, dass der Moment irgendein ist noch willkommen, wann ich mich ständig frage, wieso, mich ständig frage, wieso. Es gibt viel, was kommt und wieder geht, und selbst für Haupt und ein Verkehrt, nur wenig liegt am Gefühl für dich, wo mir durchs Leben dreht. Lass unsere Geschichte im Raum stehen, nochmal von vorne an. Es gibt noch manches, was ich möchte sehen mit dir, und ich hoffe, du mit mir. Es braucht manchmal länger, als man denkt, bis man das schätzt, was man hat, und der Gewohnheit trotz dem Zweifel keine Beachtung mehr schenkt. Versetz mich gern in die Zeit zurück, wo wir zusammen Hand in Hand durch die ganze Welt zogen sie und uns haben entdeckt. Wow, du hast mich gern gehabt und klein gefordert, überrascht und dann verzaubert. Und jetzt ist all das schon vorbei, jetzt ist all das schon vorbei. Es gibt viel, was kommt und wieder geht, und zuerst verhebt und dann verkehrt. Nur wenig Licht am Gefühl für dich, wo mir durchs Leben dreht. Lass unsere Geschichte im Raum stehen und fang nochmal von vorne an. Es gibt noch Mensch, den ich möchte sehen mit dir, und ich hoffe, du mit mir. Go!
Ein Treffpunkt über Tränen heute Vormittag hier auf DRS 1. Die Hörerin Maya Schöneberger aus dem Berner Seeland hat uns vorher auch das E-Mail hier ins Studio geschickt und sie ist berührt von diesem Thema. Ist okay, das ist ja klar. Das ist ja auch die Idee von der ganzen Geschichte, dass wir darüber reflektieren. Sie schreibt uns, in ihrer Erziehung, sie habe im Jahrgang 1952 haben sie in der Schulzeit gelernt, Haltung zu wahren. Um nicht heulen, heulsusen, schreibt sie, wurden gehänselt und Buben haben nicht dürfen brüllen. Das ist die Aussage von der Maya Schöneberger aus ihrer Schulzeit. Jetzt haben wir uns vorher ja gefragt, haben heute Jugendliche vielleicht weniger Hemmungen diesbezüglich, weniger Hemmungen zu rennen? In vielen anderen Bereichen scheint es ja so, dass die Gesellschaft da Hemmungen verloren hat. Auskunft zu dieser Frage gibt uns ein Lehrer, der das Verhalten von Kindern und Jugendlichen schon seit rund 30 Jahren beobachten kann. Am Telefon habe ich den Markus Koller. Guten Tag, Herr Koller.
Grüezi, Herr Forler.
Der hat früher Unterstufe gegeben, heute seid ihr in der Mittelstufe, Oberstufe tätig. Im Moment hat er gerade eine vierte Klasse. Zeschenbach, wo ich wahrscheinlich jetzt im Radio wird zuhören.
Sagen
wir, Herr Koller, wird heutzutage im Vergleich zu 30 Jahren vorher häufiger gerannt als früher?
Ich kann das einfach von mir sagen. Und vor 30 Jahren hatte ich auch Schüler, die brüllt haben, wo ich auch probiert habe zu trösten. Ich habe auch heute Kinder, die brüllen, ob es Buben oder Mädchen sind. Aber was ich allgemein feststelle, ist, die Reaktionen der Kinder heute, finde ich, sind vielfältiger geworden auf irgendein Ereignis. Also nicht einfach, früher ist es vielleicht einfach gesehen, als man entweder verrückt wird, ruhig wird oder tut brüllen.
Die sprechen eigentlich das Selbstbewusstsein der Kinder heute an, dass das halt einfach stärker ist als früher. Wie zeigt sich das? Hätten Sie da ein konkretes Beispiel?
Ich denke, sie können sich auch verbal ausdrücken. Sie können ein bisschen sagen, was sie berührt, was sie stört. Und etwas könnte das sehr gut. Und die, die es noch nicht so gut können, hat man heute einfach, was wir auch eingerichtet haben, und ich auch in den Schulzimmern, ist auch so eine Möglichkeit, so ein Fenster, dass die können sich zu Wort melden. Sei das ein Klassenrat, wo man halt vielleicht so etwas thematisiert, wo man früher wahrscheinlich eher einfach drüber hinweggegangen ist und einfach gesagt hat, ja, das Brühl ist und vielleicht bei einzelnen hat man gesagt, ja, du musst halt jetzt das aushalten und so. Und heute ist das eher, dass man sie noch vielleicht unterstützt oder wieder den Rang findet oder mal ihre Situation könnt schildern.
Also da hat sich der Umgang mit Emotionen ganz generell stark verändert. Wie geht ihr denn als Lehrer damit um, Markus Koller, wenn jetzt jemand hier während dem Schulunterricht, vielleicht weil er oder sie schlechte Noten gemacht hat, das heulende Elend überkommt?
Ja, allgemein ist es so, ich bin ja auch nicht aus dieser Roger Federer-Generation vom Alter her, oder? Aber grundsätzlich vom Menschenbild, das man hat, ist ja klar, dass man tröstet, dass man schaut, dass es denen gut geht, dass man sie wieder irgendwie zum Freude in der Schule und dabei zu sein in der Schule animieren. Und dort tue ich meistens trösten, dass ich auf die Kinder zugehe, kurz mit ihnen das besprechen oder reden oder einfach schnell die Hand auf die Schulter legen. Und vielfach schaue ich einfach, wo sind die besten Gespändli und dann schaue ich die zu denen. Und dort sind die Mädchen sehr tröstender, die können das besser, sie können auch Nähe zeigen. Und die Buben sind, und auch die Lehrer wahrscheinlich, oder ich, vielleicht auch ein bisschen unbeholfener in diesem Bereich, als wir, es wird dann manchmal ganz still, wenn ein Bub brüllt, im ersten Moment.
Und wie reagieren die Mitschüler darauf, wenn ein Bub, um dann bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn ein Bub brüllt?
Es kommt ein bisschen auf das Klassenklima drauf ab, oder? Wie weit das irgendwo eine Haltung ist, dass man sagt, bei uns ist zum Beispiel ganz wichtig im Zimmer helfen statt auslachen. Und das ist so ein Grundsatz, der eben auch beim Brüllen sehr schnell klar ist, wir machen jetzt, was wieder gut wird, oder? Was wieder rund läuft. Und dort sind sie ein bisschen eingeschränkt, wenn ich rum bin und im Zimmer geht es recht gut. Und auf dem Pausenplatz oder in diesen freieren Momenten kann es natürlich sein, dass sie das auch wieder durchschlägt, dass man ein bisschen halt haha und so weiter und vielleicht auch bloßstellen. Das ist natürlich alles auch noch auf dem Pausenplatz ein Thema.
Also das klingt fast wieder ein bisschen so, wenn wir es jetzt auch haben geschrieben bekommen von der Maya Schönenberger, DRS1-Hörerin aus dem Berner Seeland, Jahrgang 52. Also auch das mit den Buben, die nicht haben dürfen brüllen, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, das heute immer noch ein bisschen gibt. Gültet, trotz jetzt Roger Federer Tränen, oder?
Ich weiss nicht, vielleicht kommt es halt von dem her, wie es daheim auch ein bisschen kommuniziert wird, wie viel ist dort möglich, oder? Und dann hat die Schule nachher nicht mehr den grossen Einfluss, sondern die Reaktionen sind dann wahrscheinlich kindspezifisch, erziehungsspezifisch oder was sie sehen, oder? Was daheim auch sehen, oder?
Ich möchte zu dieser Frage auch unseren Psychologen Henry Gutmann noch befragen. Buben grennen nicht. Herr Gutmann, wie erklärt ihr euch das, dass das Bild zumindest über Generationen eigentlich immer noch aktiv ist?
Ich glaube, dass heute ja immer noch so ist, dass bei den Buben weniger akzeptiert ist, dass sie brüllen, aber es ist im Chor, dass Buben eben auch dürfen ihre Gefühle zeigen und das ist auch gut.
So. Dank jetzt zum Beispiel eben auch Vorbilder wie Roger Federer oder anderen Sportler, wo es halt einfach auch mal kann fliessen.
Ja, das sieht man ja auch im Fußball, dass wenn die sich umarmen, dass da manchmal auch Tränen kommen und das sind Vorbild, das hat Vorbildfunktion und übrigens sieht man auch in den Krimis in letzter Zeit Männer anstatt rauchen, brüllen. Und das hat natürlich, heisst, dass das gesellschaftlich mehr akzeptiert ist, wie noch vor 10 oder 20 Jahren.
Markus Kohler, ich lasse euch jetzt wieder zurück in die Schulstube. Vielen herzlichen Dank.
Die haben sich gefreut, dass ich ein bisschen weg bin und sie haben sicher nicht brüllt.
Nein, sicher nicht. Ja. Ihr habt jetzt aufmerksam zugelassen. Jetzt könnt ihr noch weiter diskutieren mit euch Mädchen und mit euch Buben hier. Ja. Merci vielmals fürs Mitmachen. Ade, Herr Kohler, euch auch. Ade. In der Öffentlichkeit oder auch am Arbeitsplatz rennen. Gut, das ist dann noch einiges ein anderes Ding. Das ist ja auch noch so, wenn ein Tabu, die Hemmungen sind gross, wenn einem Tränen vor anderen in die Augen schiessen. Warum eigentlich die Hemmungen? Schliesslich lachen wir auf der anderen Seite auch laut raus, wenn uns etwas lustig dünkt. Wir gehen diesen Hemmungen noch ein bisschen näher auf den Grund, jetzt auch gerade im Zusammenhang mit Hemmungen zu rennen im Businessbereich, im Geschäft, im Büro, in der Bude. Hier darüber mehr gerade anschliessend nach Laidback und Sunshine Reggae. Der Seis mit einem Treffpunkt über Tränen. Stellt euch vor, ihr habt bei euch im Geschäft zum Abschied von einem lieben Kollegen einen Anspruch und plötzlich überkommt es nicht, plötzlich schiessen euch einfach die Tränen in die Augen. Ihr probiert das zu verdrängen, aber am Schluss versagt euch die Stimme und ihr müsst einfach anfangen heulen. Vor lauter Hemmungen wird man in einem solchen Moment am liebsten in den Boden versinken und doch kann man nichts dagegen machen, wenn es einem eben überkommt. Henry Gutmann, Psychologe hier bei mir im Studio. Warum haben wir Hemmungen in der Öffentlichkeit oder eben jetzt auch also am Arbeitsplatz, bei Leuten, die man ja eigentlich kennt, Tränen zu zeigen?
Heulen ist eine Art seelische Offenbarung und es ist eine Form von einem intimen Trauerprozess, den wir möchten für uns behalten oder nur teilen mit Leuten, die uns wirklich ganz nachstehen. Und wer am Arbeitsplatz heult, muss befürchten, dass der Eindruck entsteht. Man hat nicht nur seine Gefühle nicht im Griff, sondern die ganze Situation. Und das ist am Arbeitsplatz, wird das ungünstig werden.
Also es ist Angst vor Gesichtsverlust, Machtverlust vielleicht auch, oder?
Ja, genau. Es gibt eine Art ungeschriebenes Gesetz, das halt immer noch gilt, dass Männer in der Öffentlichkeit nicht heulen.
Was passiert mit Männern, die nicht heulen können, wenn es ihnen eigentlich der No wäre? Der Druck geht ja irgendwie nicht weg. Ich erinnere mich, dass der am Anfang von einem Ventil hat geredet.
Also Männer verpassen auch etwas, wenn sie nicht heulen können. Kürzlich hat eine Frau zu ihrem Mann gesagt, ich habe dich gestern beobachtet, wie du versteinert die Tagesschau angeschaut hast. Und mir hat es gut getan, wenn du auch hättest können brüllen, ja, weil ich hätte dich so gerne in den Arm genommen.
Das ist ein spannendes Mail dort diesbezüglich, das ich unbedingt noch schnell möchte zitieren, von Max Büchi, den wir bekommen haben. Als Südamerikaner, schreibt er, kann ich mit meinen Gaucho-Kollegen sagen, ein Mann, der nicht weinen kann, ist kein richtiger Mann. Ausgerechnet jetzt aus Südamerika, wo man das Gefühl hat, dass sie ja eigentlich eher so ein machoide Typen, so, aber da wird gekühlt, mehr als da.
Also wenn man als Argentinier die Tango-Lieder da hört, das ja. Ist natürlich sehr melancholisch und die sind sehr in den Emotionen. Und ich denke mir, in Südamerika ist das wahrscheinlich mehr erlaubt und da ist es halt erst im Kommen.
Wenn mächtige Geschäftsmänner, sage ich jetzt mal, für anfangen heulen, dann können wir ja auch nur staunen. Wir hören uns jetzt ein Beispiel an, das rund 2-jährig ist. Der damalige Sulzer Verwaltungsratspräsident Ulf Berg ist dann abgewählt worden und das hier sind seine Emotionen gesehen.
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, ich danke Ihnen alle für Ihre Unterstützung in den letzten Jahren und möchte Ihnen gleichzeitig sagen, Sulzer ist eine starke Firma mit ausgezeichneten Mitarbeitern, die ihre Unterstützung verdient.
Ja, genau dort, wo dann nachher der emotionale Wert in seine Rede einfließen, wo er von den Mitarbeitenden redet, bricht er in Tränen aus. Und dann kommt der Applaus vom Publikum, wo wahrscheinlich auch nicht recht weiss, was soll man machen. In dem Fall klatschen wir einfach. Oder vielleicht ist es einfach auch eine Stärke, die man empfindet. Was löst das in euch aus, Herr Gutmann, wenn ihr das jetzt hört?
Also es löst in mir aus, dass da ein Mensch ist, der authentisch ist, der zu seinen Gefühlen kann stehen. Ich gehe mal davon aus, dass er traurig ist, dass er da muss Abschied nehmen von dieser Position, wo er mit sehr viel Herzblut da über einige Jahre inne gehabt hat. Und andererseits ist vielleicht auch Wut oder Verletzung sind ganz verschiedene Sachen, für das müsste man den Menschen besser kennen. Und mit dem Klatschen, das ist einfach eine Art Ausdrucksform, wo man sagt, wir nehmen das an, so wie du jetzt gerade bist.
Aber eben, es kommt einem jetzt nicht als Schwäche vor, zumindest mir jetzt nicht, wenn ich das höre, sondern eher als eine starke Demonstration.
Ja, er ist sich selber und ich glaube, das kommt immer an.
Sich selber sein, das kommt immer an. Das ist eigentlich schon fast ein Schlusswort. Aber ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich da noch einflechten will. Zum Beispiel der Heinrich Ebi, der uns ins Studio schreibt, höre eure Sendung während dem Kochen und habe dabei Bekanntschaft gemacht mit einem weiteren Auslöser für Tränen, nämlich Zwiebeln schneiden. Ein guter, Herr Ebi. Und zum Schluss noch ein Mail, das uns erreicht hat vom Roland. Charmey von Dübendorf. Er fragt zum Thema Tränen, was ist die grösste Wasserkraft, die es überhaupt gibt? Und seine Antwort darauf, eine Frauenträne. Das war der Treffpunkt gewesen. Über Tränen, Henry Gutmann, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier bei mir im Studio gewesen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.